Hi, das ist eine Sprachnachricht von deiner Vampir-BFF, Daisy, das bin ich. Und ja, heute geht es, ich habe mal wieder ein komplettes Referat vorbereitet, ohne dass du was davon wusstest. Heute geht es mal, kriegst du mal wieder eine richtige Vampir-Folge. Heute geht es nämlich um den Unterschied zwischen meinen Vampiren bei 17 Forever und meinen Vampiren bei Blattgastein. Also, viel Spaß dabei! Ja, und zwar, es ist mal wieder super windig in Wien. Also wenn du irgendwelche komischen Hintergrundgeräusche hörst, dann liegt das mal wieder daran, dass es hier ums Haus herum pfeift. Wie blöd. Ja, es ist immer noch Jänner und es ist kurz vor meiner Prüfung und ich mache jetzt gerade eine ganz kleine Lernpause und habe gedacht, nee, dann nehme ich jetzt da einen Podcast auf, weil irgendwie spukt mir diese Idee schon die ganze Zeit im Kopf herum. Ja, ich habe übrigens vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen, die heißt Faszination Vampire. Da rede ich auch ein bisschen darüber, nämlich darüber, wie Vampire so in normal, in verschiedenen Fiction-Werken, also durch die Jahrhunderte so funktionieren. Also was es da für Regeln für die Vampirwelt gibt, was es für Regeln für die Vampire gibt und für die Menschen und also generell. Wie funktioniert das mit dem Blut? Wie funktioniert das mit dem Tageslicht? Wie funktioniert das mit den Kirchen? Wie funktioniert das mit dem Knoblauch? Also generell darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht. Das ist jetzt aber schon länger her. Die kannst du dir aber gerne nochmal anhören, wenn du magst. Und dann vergiss aber bitte nicht, zu dieser Folge zurückzukommen. Außerdem in eigener Sache noch etwas. Ich persönlich höre Podcasts immer auf Spotify und da gibt es die Möglichkeit, dass man einem einem Podcast folgt. Und dann kann man dann noch, wenn man da auf das kleine Zahnrädchen klickt, kann man dann angeben, dass bitte alle neuen Folgen heruntergeladen werden und die werden dann in der Playlist Deine Folgen angezeigt. So mache ich das mit den Podcasts, die ich am allerliebsten höre, so dass ich da auch keine neue Folge verpasse. Und das könntest du ja auch machen, wenn du meinen Podcast so gerne hörst und auf keinen Fall eine neue Folge verpassen möchtest. Weil, hey, wir sind BFFs. Oder? Du willst doch alles wissen, was ich mache, ne? Also dann bitte, vielleicht machst du das auf Spotify. Ich bin mir sicher, das gibt's bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder so gibt's auch Möglichkeiten, das so zu machen. Aber auf jeden Fall folge diesem Podcast und wenn du möchtest, dass du auf keinen Fall irgendeine Folge verpasst, dann lade sie in deine Folgen herunter. Das Tolle ist, wenn du Spotify Premium User bist, dann kannst du auch offline die Folgen hören. Gut, so viel dazu. Weiter zum Thema Vampire. Also, das Erste, was mir einfällt, wenn ich jetzt meine beiden Vampirbücher miteinander vergleiche, und ich muss dazu sagen, es spielt eben nicht in der gleichen Welt. Also 17 Forever ist eine, da habe ich auch ein bisschen Worldbuilding betrieben. Es spielt auch in Österreich und so, und wir sind auch mal im Fernsehen unterwegs, aber eigentlich, es ist eine komplett andere Welt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich damals nicht so weit gedacht habe, dass ich jemals Bücher in einem ähnlichen Universum spielen schreiben würde. Ich dachte, das ist jetzt meine Vampirwelt und in der werde ich mich austoben und keine Ahnung. Man muss dazu sagen, ich war damals halt auch noch viel jünger und habe dabei noch nicht so weit vorgedacht. Da habe ich eher an anderen Dingen herumgeplant, weil eigentlich war bei Lissi nie so ganz wichtig. Also natürlich ist es schon wichtig, dass sie ein Vampir ist, aber eigentlich war das immer bloß ein Mittel zum Zweck für mich. Es war ein Stilmittel, es war ein Ding, um gewisse Sachen, um gewisse Sachen einfach auszugleichen, so von wegen, dass sie halt wenig Schlaf braucht und dass sie nicht älter wird und dass ihr Drogen und Alkohol nichts anhaben können und so und dass sie sich eben wehren kann, weil sie eben viel stärker ist als normale Menschen und so. Das war immer wichtiger, dass ich sie quasi irgendwie, dass ich ihr eben einen, sagen wir, unfairen Vorteil gegenüber anderen Leuten gebe, damit sie eben die Abenteuer so bestehen kann, wie sie sie besteht. Und also das Thema Vampire ist natürlich schon ein wichtiger Teil, weil sie lernt natürlich auch, sie wird ja, ohne zu wissen, was mit ihr passiert, zum Vampir. Also sie wusste nicht, dass es Horrorvampire gibt. Und ja, bei Bloodgastein ist das Thema Vampire auf jeden Fall ganz zentral, auch vom Plot her, weil für Alexis ändert sich eben alles, als sie davon erfährt, dass es Vampire gibt. Das ist bei Lissy natürlich auch so. Für sie ändert sich aber eben nicht nur ihr Leben durch diese Information, sondern es ändert sich halt auch so weit, dass sie gar nicht mehr lebt, sondern dass sie jetzt selbst untot ist. Also, und Lissy muss dann erstmal mit der neuen Situation klarkommen, und vor allem, ich glaube, mit 17 steckt man solche neuen Informationen auch noch anders weg. Also, wenn ich mir überlege, wie ich mit 17 reagiert hätte, wenn mir jemand gesagt hätte, hey du, es gibt Elfen, es gibt Trolle, es gibt Vampire, es gibt Einhörner, hätte ich gesagt, hey cool, die Märchen stimmen also doch. Das wär meine Reaktion darauf gewesen. Weil ich halt einfach, ich war sehr verträumt als Kind und als Teenagerin und habe gerne Fantasy gelesen. Und ja, also das wäre für mich gute Nachrichten gewesen, dass es irgendwelche Fabelwesen gibt. Das wäre für mich, ich habe mich damals auch noch ehrlich gesagt nicht so viel mit Verschwörungstheorien und Politik auseinandergesetzt. Also da wäre ich dann nicht so, oh nein, wer hat das unser ganzes Leben vor uns geheim gehalten? Na, na, na. Wer profitiert davon? Oder so hätte ich niemals drüber nachgedacht. Also das wäre eher so dieses, hey cool, tolle Info, jetzt kann ich was damit anfangen, hoffentlich. Ich glaube, ich wäre dann bloß enttäuscht gewesen, wenn irgendjemand mir gesagt hätte, hey du, es gibt, sagen wir, Einhörner. Und dann darf ich die vielleicht mal sehen oder so, aber ich kann dann mein ganzes Leben lang nichts damit machen. Ich muss dann trotzdem irgendwie einen Job ergreifen und von 9 bis 5 arbeiten und irgendwie, also irgendwie ändert sich dadurch. Da wäre ich enttäuscht gewesen. Da wäre ich wirklich, wirklich enttäuscht gewesen. Ja, und also Lissy nimmt es halt, okay, es gibt Vampire und ich habe jetzt folgendes Problem, ich bin nämlich einer davon. Und sie nimmt es dann halt irgendwie, also sie muss dann halt erstmal anfangen, damit umzugehen. Bricht dann erstmal den Kontakt zu ihren Eltern ab, weil sie halt nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, dass sie muss ja ihren Eltern jetzt, also sie wohnt ja noch zu Hause, sie ist ein Teenager, wie man das halt so gemacht hat damals. Und irgendwann wird es auffallen, dass sie sich nicht verändert und so und ihre Eltern, also natürlich ist es klar, dass die Eltern immer älter werden und dass sie auch irgendwann mal vor einem sterben. Das weiß sie auch, das ist der logische Lauf der Dinge, aber ja, also sie macht sich dann, also das ist für sie halt, löst eine ziemliche Krise auf und dann bricht sie einen Streit vom Zaun und zieht aus. Und also das ist so zum Beispiel eine ihrer Problemlösungsmanöver. Sie ist eine Teenagerin. Sie trifft dumme Entscheidungen und vor allem im zweiten Buch verträgt sie sich dann eh wieder mit ihren Eltern. Also ja, die Lissy ist halt, wie wir alle so mit 17 waren. Und also, das ist eben auch einer der grundlegenden Unterschiede. Wir haben bei 17 Forever eine Protagonistin, die ist ein junges Mädchen. Und bei Bloodgastein haben wir einen erwachsenen Mann, der wesentlich älter ist, als er ausschaut. Also, der hat schon viel Erfahrungen gemacht, der hat schon viel miterlebt, der hat alles Mögliche schon gesehen, gute Erfahrungen gemacht, aber eben auch sehr viel schlechte. Und das hat ihn geprägt. Und die Lissy steht noch ganz am Anfang von all diesen Dingen, die sie noch prägen werden, was sie alles noch erleben muss. Also Herzschmerz, schlechte Erfahrungen mit anderen, gute Erfahrungen. Sie hat noch nicht mal einen gescheiten Job, also das kommt alles noch auf sie zu. Also muss sie überhaupt arbeiten gehen, wer weiß. Also ich meine, ich tease jetzt hier dann so ein bisschen alles an, was bei Lissy noch geplant ist, weil ja, es gibt Pläne für diese Bücher, bloß nicht jetzt. Also irgendwann geht's dann mal mit Lissy weiter und das ist auch schon alles in meinem Kopf, alles herangereift und Teil 3 ist basically fertig auf meiner Festplatte. Aber jetzt im Moment muss ich mich auf ein Buch konzentrieren und das ist Bloodgastein. Gut. Also das eigentlich, was ich jetzt damit sagen wollte, ist der größte Unterschied ist eben, wie wichtig das Vampirsein für die Protagonisten ist. Also ich meine, für die Lissy hat es natürlich, es bringt diese ganzen Vorteile mit. Ich meine, natürlich bringt es auch Nachteile mit sich, aber an sich kommt sie ganz gut damit zurecht. Also die Vorteile überwiegen für sie definitiv die Nachteile. Ja, und für Lukas ist das halt komplett anders. Also er sieht das Vampirsein, wie ich jetzt schon oft erwähnt habe, als absoluten Fluch an. Er sagt auch, er würde das niemals irgendeiner Person antun, wenn er, also nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht er das. Und schon gar nicht einer Person, die er liebt. Also das kommt für ihn nicht in die Tüte. Ihm geht's sehr schlecht. Lukas hatte nämlich, der hatte einen Lebensentwurf, der hatte ungefähr geplant, was er vorhat mit seinem Leben. Es war jetzt nichts Hochtrabendes oder so. Er wollte nicht Millionär werden und keine Ahnung, zum Mond fliegen oder so. Er hatte eine relativ, sagen wir, das hätte er wahrscheinlich auch, wenn alles nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist, auch erreicht. War jetzt keine hochtrabende Vision, aber ja. Er kommt eben aus relativ einfachen Verhältnissen und da wäre dann das, was er sich vorgestellt hat, so, ja, kleines Haus mit Garten und eigene Familie, da ist es schon ziemlich hochtrabend, weil er hat mit seinen ganzen Geschwistern in einem Zimmer geschlafen. Also da wäre das halt schon irgendwie ein bisschen höher gewesen als das, mit dem er aufgewachsen ist, aber eben nicht mit Kopf in den Wolken. Das ist Lukas. Ja, und dann kommt Hartwig und macht ihm einen Strich durch die Rechnung und zwar für immer. Und damit muss Lukas dann erstmal klarkommen und wir lernen ihn dann an einem Punkt kennen, wo er, sagen wir, mit der ganzen Vampirgeschichte jetzt irgendwie sein, ja, er hat irgendwie schon seinen Frieden damit geschlossen, also er hat inzwischen akzeptiert, dass das jetzt halt einfach so ist und dass er sein altes Leben auch nicht mehr zurückbekommt und dass er sich jetzt halt irgendwie, er hat sich dann auch mit dieser Ewigkeit und diesem Tod eben arrangiert und weiß eben, wie die Dinge laufen, hat sich zurechtgelegt, was er jetzt machen möchte mit seiner Existenz, hat sich zurechtgelegt, wie er das machen möchte mit dem Blut trinken. Also eigentlich lernen wir ihn zu einem sehr stabilen Zeitpunkt in seinem Leben kennen, in seinem Tod. Und ja, bei Lissi ist das halt alles noch komplett am Anfang. Ja, und das nächste Ding ist eigentlich ziemlich offensichtlich und das ist das Sonnenlicht. Bei Lissi habe ich den Approach gewählt und das war wie immer ein Mittel zum Zweck, wie viele Dinge bei Lissi, weil es hat halt einfach, es musste Sinn ergeben. Können Vampire während der Sonne raus? Vampire haben allerdings natürlich dann so ein bisschen, also sie brauchen auf jeden Fall Sonnenbrillen, weil das Sonnenlicht ist extrem hell für sie. Also das ist extrem blendend. So wie für uns im Sommer, wenn wir zum Mittag rausgehen, da brauchen wir auch alle eine Sonnenbrille, weil es halt einfach echt unangenehm ist. Brauchen Vampire das eigentlich immer, außer es ist komplett bewölkt oder so. Dann geht's auch ohne. Sie haben jetzt nicht irgendwie eine besondere Augenfarbe, so dass sie auffallen würden und deswegen eine Sonnenbrille brauchen oder so. Nein, das ist also, na, es ist halt einfach bloß extrem unangenehm. Außerdem leiden sie extrem unter der Hitze. Sie nehmen alles viel stärker wahr, also auch Kälte, aber eben auch Hitze und deswegen, ja, Sommer ist ein bisschen Arsch für Vampire. Bei Lissi. Das ist allerdings auch in Blood Gastein so, also die kommen auch mit der Hitze nicht so gut zurecht, und mögen die Kälte eher. Und deswegen verlegen sie dann ja auch ihren Hauptwohnsitz von Wien nach Bad Gastein in den 90ern. Also das ist schon bevor unser Buch spielt, passiert, haben sich die großen Obervampire in Österreich haben sich dazu entschieden, den Regierungssitz zu verlegen. Und zwar, der war früher in Wien auf dem Zentralfriedhof und die haben halt einfach gesagt, nee, Leute, das geht nicht. Außerdem, so eine Stadt ist irgendwie ziemlich unbequem. So eine Großstadt verändert sich die ganze Zeit. Wir brauchen einen Ort, der sich nicht verändert, der eigentlich bloß da sitzt und niemand kümmert sich drum. Und dann war Bad Gastein eben die perfekte Kulisse. Also. Aber ja, zurück zum Sonnenlicht. Außerdem haben wir in den Bergen halt auch den Vorteil, dass da die Sonne auch im Sommer früher untergeht. Also wer in den Bergen lebt, der hat zwar auch den Vorteil, dass es im Sommer länger hell bleibt, aber da ist dann auch irgendwann so um 18 Uhr ist dann ziemlich, ziemlich Schluss. Und hier in Wien hast du eigentlich bis 9 circa. Also ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr, glaube ich, um 9, halb 10 abends noch in der Donau schwimmen war und da war es noch halbwegs hell. Also zumindest um die Sommersonnenwende herum. Also im Frühsommer, Juni, Juli herum geht das schon noch. Ab August wird es dann eben auch wieder früher dunkel und dann, ja. Aber, ne? Weil die Vampire in Blood Gastein brauchen die Nacht. Die können tagsüber nicht raus. Da brennen sie lichterloh. Das geht nicht. Ich wollte damals, wie ich die Idee für Blattgastein hatte, also zuerst hatte ich die Idee, ein Vampirbuch zu schreiben, und habe ich so gedacht, Mensch, mal so ein richtig klassisches Vampirbuch, wo die Vampire so diese ganzen Problemchen haben, wie zum Beispiel, sie können in der Sonne nicht raus. Das wäre super gewesen. Also da war ich halt so richtig so, ne, das möchte ich haben. Also das irgendwie hat es mich gereizt. Ich habe das so als Herausforderung gesehen, jetzt mal wieder so was richtig Klassisches zu schreiben. Weil eigentlich ist eben das, was man über Vampire immer so denkt, dass das allererste ist, okay, sie trinken Blut, und das zweite ist, können nicht in die Sonne. Das ist immer so das Erste, woran man bei Vampiren denkt. Und da habe ich so gedacht, ja, perfekt, dann schreibe ich jetzt mal Vampire, die so operieren und nicht so wie bei Lissy. Ich meine, Lissy kam ja auch im Dunstkreis der Twilight- und Vampire Diaries-Bücher raus und Filme und Serien und so. Und damals, die Vampire, die wir damals konsumiert haben in den 2010ern, waren halt Vampire, die tagsüber raus können. Ja, klar, die hatten auch ihre Probleme, die finden Sonne auch irgendwie ein bisschen hell und so und alles Mögliche, aber sie können sich damit ganz gut arrangieren. Außer bei Twilight, deswegen müssen sie irgendwo, weil sie halt glitzern. Das ist halt auch so, what? Also das mit dem Glitzern fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, aber ich meine, ey, wir fanden das alle komisch, oder? Ich meine, jetzt mal einfach mal, egal ob du Twilight gehasst oder geliebt hast, das mit dem Glitzern, das fanden wir alle ein bisschen komisch, oder? Also das war jetzt, auch wenn du gesagt hast, oh ja, Twilight, allerbestes Buch aller Zeiten, und oh, ich liebe den Film und keine Ahnung, und Robert Pattinson, sexiest man alive oder sowas, keine Ahnung, also so, wenn du so ein Twilight-Superfan warst, kannst du mir nicht erzählen, dass du gesagt hast, das mit den Glitzern, ja, cool. Du musst es auch lustig gefunden haben, oder? Also, ich meine, ich war damals eine von diesen typischen edgy Teenagern, die halt Twilight scheiße fand, weil scheiße, weil alle finden das gerade geil, deswegen finde ich es jetzt einfach mal per se scheiße. Obwohl ich eigentlich ja Fantasy-Fan war und obwohl ich ja eigentlich Vampire cool fand und so, und war halt auch so ein kleiner Grufti und alles Mögliche, da sind Vampire natürlich eigentlich en vogue, aber ich dann natürlich, nee. Also wenn Vampire, dann bitte die klassischen, dann so Dracula and Rise und so ein Scheiß, aber nicht Twilight. Ne? Aber jetzt inzwischen, ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Also ja, kann man sich schon mal anschauen. Es ist jetzt gerade wieder auf Netflix, also viel Spaß damit. Jo. Jedenfalls, die Vampire bei Twilight können tagsüber raus, das ist kein Problem. Sie sollten halt vielleicht nicht unbedingt in einem Ort rausgehen, wo, jo, wo es super sonnig ist. Florenz zum Beispiel, oder wo das war. War das in Florenz? Ich glaube schon. Egal. Und bei Lissy war es halt auch so irgendwie, naja, es ist halt trotzdem immer noch Rockstar Romance. Das heißt, viele der Sachen, ich meine, klar, Konzerte sind meistens nachts oder abends. Aber Festivals, und ganz ehrlich, ich liebe Festivals, sind halt immer tagsüber. Also ich meine, die gehen ja, da geht es ja immer schon um, am Vormittag geht es los mit den. Also am späten Vormittag, weil wir müssen alle irgendwann mal unseren Rausch ausschlafen. Außer Lissy, die nicht. Also irgendwann am Vormittag geht's los mit den Konzerten. Am Nachmittag in der größten brütenden Hitze sind dann auch, das sind dann meistens die richtig geilen Konzerte von den Bands, die man unbedingt sehen will, und dann stirbt man fast. Außer Lissy. Und abends sind dann halt die Headliner mit den ganz großen Bands, für die man halt hauptsächlich die Eintrittstickets gezahlt hat oder sowas. Das heißt, man hat eigentlich den ganzen Tag irgendwas zu tun, irgendwas anzuschauen. Und das heißt eigentlich auch, dass Lissy die meiste Zeit am Tag über draußen sein würde. Weil ansonsten, was hätte sie denn von dem Festival, wenn sie bloß nachts raus kann? Also so war damals mein Gedankengang. Und außerdem, wenn sie dann mit einer Band auf Tour fährt, da bist du. Also ich weiß nicht, die viele von euch waren wahrscheinlich noch nie mit einer Band auf Tour. Ich kann euch sagen, durch diverse Quellen und auch durch meine eigenen Erfahrungen, du kommst nicht aus dem Radl raus. Also du bist in diesem Bus drin, und dein ganzer Tagesablauf ist daran gebunden, wie das von Tag zu Tag. Also jeden Tag gibt es quasi einen Tagesablauf. Und es gibt einen Reiseplan, und an den wird sich gehalten. Ich meine, es kann natürlich immer mal wieder was passieren, keine Ahnung, der Bus hat eine Panne oder man steht ewig an der Schweizer Grenze oder sonst irgendwas, und dann muss da irgendwas Zollmäßiges geschaut werden, und haben die auch, ja, es ist eine Rockband, haben die Gras im Bus. Alles schon erlebt, alles schon erlebt, ist alles schon vorgekommen, ist mir alles schon erzählt worden. Also, da kann es halt einfach mal sein, dass du mitten am Tag irgendwo stehst. Und ja, klar, du kannst dich dann rausreden und sagen, nee, ich gehe jetzt nicht aus dem Bus raus, keine Ahnung. Aber eigentlich hast du nicht wirklich die Wahl. Du wirst auf jeden Fall vom Bus in die Venue gehen müssen und das ist meistens tagsüber, weil der Soundcheck ist meistens am Nachmittag und dann am Abend, also so meistens so 19, 20 Uhr geht das Konzert dann los. Also da hast du dann meistens kein Sonnenlicht mehr, aber eben alles, was davor passiert, Meet and Greet, Soundcheck, Aufbau, ist alles tagsüber. Also meistens kommst du irgendwann zum Mittag an der Venue an, wenn nicht sogar schon früher. Ja, und dann kannst du halt erstmal da reingehen, dein ganzes Gepäck da abliefern und so und dich einrichten im Backstage und je nachdem, was eben dein Job ist. Also ich meine, als Musiker machst du eher das. Als Roadie wirst du anfangen, das ganze Zeug auf die Bühne zu schaffen. Yo, und da hast du eben nicht wirklich den Luxus, dir auszusuchen, dass du nur abends rauskommst. Das geht nicht. Also, das heißt, viele Sachen hätten im Lissiverse gar nicht funktioniert, wenn Vampire da tagsüber nicht rausgehen könnten. Beziehungsweise es war für mich halt auch irgendwie so the easy way out. Ich hätte das natürlich schon irgendwie machen können. Bloß dann hätte ich halt eigentlich bei jedem Abenteuer, das Lissi erlebt, hätte ich irgendwie eine Ausrede finden müssen oder sonst irgendwas, damit sie dann erst ab abends dabei ist. Und dann würde sie ja auch die Hälfte von allem immer verpassen. Das wäre für sie auch scheiße. Also, ja. Also, aber ich möchte nicht so viel über Lissi reden. Es geht ja jetzt auch hauptsächlich um Blattgastein. Die haben halt wirklich das Problem, wenn sie in die Sonne geraten, fangen sie an zu brennen. Und das ist halt wirklich so am Anfang. Ist es so wie ein Sonnenbrand, dann fangen an die kleinen Haare, die man so auf dem, also die man so auf dem Körper hat, also die auf den Armen, die Augenbrauen, die Haare am Kopf und so, die fangen dann an zu brennen, was natürlich auch schon extrem schmerzhaft ist. Jeder, der mal im Laser war, weiß das. Und dann beginnt natürlich die ganze Haut die fängt dann zuerst so an zu glühen wie Kohlen und dann fängt sie an, richtig zu brennen. Und das ist scheiße. Weil das ist sehr schmerzhaft und danach bist du ein Häufchen Asche und nicht mehr da. Also keine so schöne Art und Weise zu gehen. Also ich glaube auch, also selbst ein Vampir, der unbedingt sterben möchte, weil ihm jetzt ganz ehrlich nach keine Ahnung wie viel tausend Jahren Existenz geht es ihm langsam auf den Senkel, immer noch hier zu sein, dann hätte er immer noch angenehmere Möglichkeiten, sich für immer heimzudrehen. Also, ja, also unser kleiner Lukas, als er ein ganz frischer Vampir war, da war er ziemlich am Leiden und also da war er so, nein, nein, ich will das nicht, ich wollte das nicht und deswegen will ich jetzt sterben und geht einfach auf ein Dach und wartet dort auf den Sonnenaufgang. Und in letzter Sekunde wird er dann quasi noch gerettet von Valerie. Die Geschichte lest ihr im ersten Teil von Blattgastein oder habt ihr hoffentlich alle schon gelesen, weil das Buch ist jetzt ja auch schon seit ein paar Monaten draußen. Also er hat es auf jeden Fall versucht, hat's dann, er ist froh, dass er es nicht gemacht hat. Es gibt allerdings dann auch noch so eine Seite von Lukas. Manchmal steht er ganz gerne auf dem Balkon von seiner Suite und wartet auf den Sonnenaufgang, einfach nur um irgendwas zu spüren. Also es ist so dieses typische just to feel something. Also, und dann in dem Moment, wo er merkt, dass seine Haare auf den Armen anfangen zu brennen oder so, dann geht er raus. Also, dann geht er rein. Aber ja, also es ist für ihn auch relativ, also er hat mit einer Fernbedienung kontrollierbare Vorhänge, die sind sehr lang und sehr schwer, also die decken alles komplett ab. Hat er kein Problem damit. Er hat auch echt Glück gehabt bei der Auswahl seiner Freundin, weil ich lebe in Wien. Und ich musste bis jetzt in jeder Wohnung mir Vorhänge kaufen, beziehungsweise jetzt in dieser Wohnung habe ich mir sogar Rollläden nachgerüstet. Die waren aber nicht drin. Und ich, ganz ehrlich, kenne kein einziges Haus in Wien, wo die Rollläden schon beim Bau integriert waren. Die sind alle nachträglich hingesetzt worden. Also ich kenne keine Wohnung hier in Wien, die Rollläden hatte. Ich dachte früher, Rollläden ist ein ganz einfaches. Also ich komme aus einem Haus in Deutschland und da hatte jedes Fenster bei uns einen Rollladen. Und ja, Also, das war für mich ganz normal. Es war für mich ganz normal, dass ein Haus Rollläden hat. Und dann bin ich nach Österreich gezogen und komme nach Wien und da gibt es einfach keine Rollläden. Es war spannend. Ja, aber also bei Alexis hatte eben Glück, weil die hat sich zufälligerweise so, wie man glauben könnte, das einzige Haus in ganz Wien herausgesucht, das Rollläden hat. Und ja, also das heißt, bei ihr daheim ist er auch sicher. Ja, außer sie kommt mal auf die grandiose Idee, ich will meinen Freund loswerden und mache jetzt einfach das Fenster auf. Könnte sie machen, macht sie aber nicht, Gott sei Dank. Sonst wäre das Buch sehr schnell vorbei. Also, wie gesagt, er kann halt einfach nicht raus. Damit hat er sich auch irgendwie inzwischen abgefunden. Er sagt auch, er vermisst die Sonne nicht. Also er war früher schon gerne viel draußen in der Sonne, war halt auch so der typisches Kind mit viel Sommersprossen und allem Möglichen. Und er sagt, ja, was brauche ich die Sonne, wenn ich den Mond haben kann? Also er hat sich irgendwie ganz mit diesem ganzen dunkelromantischen und der Nacht und so hat er sich irgendwie damit arrangiert, dass es ja auch ganz schön ist und so. Außerdem, ja, also das mal zum Thema Sonnenlicht. Das ist ganz klassisch, bei Blattgestein eben ganz klassisch handgehabt. Vampire brennen in der Sonne. Und bei Lissi habe ich eben aus Einfachheit und eben aus verschiedenen plottechnischen Gründen habe ich dann gedacht, nee, machen wir das anders. Ja, das zum Thema Sonne. Ja, und das nächste Thema ist die Öffentlichkeit. Ich habe ja schon im vorigen Segment davon geredet. Also bei Lissy hatte ich dann, da hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, ich möchte andere Geschichten erzählen. Also ich möchte was mit Vampiren machen, aber ich möchte mal ein bisschen was anderes machen, etwas, was nicht so häufig vorkommt. Und tatsächlich, ich kenne nicht viele Vampirgeschichten, in denen die Vampire so ganz öffentlich, also die sich halt hinstellen und sagen, hey, es gibt uns und ihr braucht keine Angst haben. Oder ja, also das Einzige, was mir da wirklich einfällt, ist True Blood. Ich habe die Serie auch geliebt. Ganz große Schauempfehlung. Ich habe gehört, sie soll demnächst auf Netflix erscheinen. Also ja, könnt ihr euch schon mal den Sommer dann frei nehmen. Ich hatte so das Gefühl, ja, okay, also diese klassischen Vampirgeschichten, also, weil das war ja das nächste Große. Also da war immer das mit dem Blut, das mit der Sonne und dann das mit der Öffentlichkeit. So, die leben alle, also die verarschen die Menschen, also die tun so, als ob sie Menschen sind, aber sind keine. Und sie verstecken sich und irgendwie wird ihnen dann auch immer so ein bisschen zugeschrieben, dass sie so im Hintergrund die Politik vielleicht mit beeinflussen und alles Mögliche, so zu ihren Gunsten und allem Möglichen, aber selbst nie als Akteure irgendwie so auf die Bildfläche treten, sondern alles eher im Hintergrund mauscheln und ja, also so dieses klassische, das war so die klassische Idee von Vampiren, so dass die halt quasi versteckt vor den Menschen ihr Dasein fristen. Naja, bei Blattgastein war dann ganz klar, das wollte ich auch so haben, weil ich habe ja gesagt, ich möchte diesmal so richtig mit klassischen Vampirthemen arbeiten. Und da habe ich dann natürlich auch mir so Gedanken gemacht, warum das so ist. Und ja, bei mir ist es ganz klar, die Vampire, die sehen sich eben dadurch, dass sie so am Rand der, also sie sind ja nicht wirklich Teil der Gesellschaft, aber da sie eben auf die Menschen vom Blutes wegen angewiesen sind, sind sie halt am Rand der Gesellschaft. Also sie sind schon irgendwie noch ein bisschen ein Teil davon, aber sie sehen sich halt irgendwie auch sehr außerhalb. Also so richtig mittendrin sind sie nicht. Es gibt dann natürlich so Vampire, die lernt ihr zu einem späteren Zeitpunkt kennen. Manuel, der kommt im dritten Teil vor und Hartwig kennt ihr ja schon. Er kommt in Teil 1 und Teil 2 vor. Ja, das sind so die High Society Vampire. Die sind so ein bisschen, also die können das Menschsein nicht so ganz loslassen und die suchen auch noch den Kontakt zu Menschen. Egal, ob das jetzt direkter Kontakt ist oder eben, keine Ahnung, der Hartwig, der liebt die Klatschspalte. Also der schaut immer die Seitenblicke und liest immer so Zeitschriften. Gibt's sowas überhaupt noch? Also ich weiß nicht, früher musste man halt so Zeitschriften lesen, jetzt ist ja alles eh irgendwie auf Social Media. Also der schaut sich das alles irgendwie so, ja, der zieht sich das alles so rein und der weiß auch ganz genau, was gerade im Kino läuft und so. Der ist so, der hat wahrscheinlich lauter Barbenheimer-Memes gepostet im Sommer. Also der ist voll im Bilde, der weiß gerade ganz genau, was abgeht bei den Menschen. Deswegen weiß er auch, wer Alexis ist. Der kennt sich auch mit Politik aus, also mit der menschlichen Politik. Also der weiß ganz genau, was gerade passiert, weil er irgendwie von den Menschen so fasziniert ist. Also er findet sie so ein bisschen drollig und so ein bisschen, ja, so ein bisschen trottelig und alles Mögliche. Also er sieht sich natürlich schon als viel besser, aber irgendwie die Menschen so loslassen, das schafft er nicht. Ja, und Manuel, das ist der Ex von Lukas und ich liebe diesen Charakter, der ist großartig. Ich bin so froh, dass ich den in das Buch reingepackt habe. Ich hoffe, ihr werdet ihn auch mögen. Der ist so ein Society Butterfly, also so Social Butterfly, der liebt berühmte Menschen. Also der braucht es irgendwie so im Dunstkreis von den Schönen und Reichen und Mächtigen, sich aufzuhalten und sich dann irgendwie so ein bisschen auch in ihrem Licht zu sonnen und so. Also da steht der unglaublich drauf. Früher bei irgendwelchen Königen oder sonstigen Herrschern, Kaisern, Kaiserinnen, war der immer am Start. Oder Komponisten. Und jetzt natürlich Popstars oder so, da klebt er sich ganz gerne dran oder Sportler oder sowas. Hauptsache, das sind irgendwelche Menschen, die irgendwas, ja, die irgendwie was Magisches ausstrahlen. Weil irgendwie wir geben und ich meine, ich nehme mich da nicht raus, weil also ich beobachte das bei mir auch, dass ich von manchen Menschen, die so im Rampenlicht stehen, extrem fasziniert bin. Also ich meine, manche Leute, wie wir alle, finde ich dann natürlich doof oder interessieren mich nicht. Ich lese nämlich die Klatschspalte nicht. Ich bin nicht Hartwig. Also ich habe keine Ahnung, wer Dua Lipa ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hat ein Lied gesungen oder sowas, also bei Barbie oder so. I don't know. I don't know. Aber Manuel ist da so ein bisschen Groupie. Also der hat irgendwie, und ich glaube, selber intellektualisiert er das auch gar nicht, warum der jetzt unbedingt da in der Nähe von diesen Leuten sein will. Aber ich glaube, naja, die wissen halt, wie man Feste feiert. Und die haben meistens auch, die hinterlassen dann ein zerstörtes Hotelzimmer. Die machen sich keine Gedanken darüber, wie hoch nachher die Rechnung ist. Die machen sich keine Gedanken, dass gerade die Flasche Champagner runtergefallen ist und die kostet 3000 Euro oder so. Ich weiß nicht. Also, so sind die halt einfach nicht. Die sind halt mit solchen Sachen komplett entspannt und da ist immer was los und da ist immer irgendwie Party und die haben halt auch so ihre Dramen, wo man dann irgendwie so ein bisschen Popcorn essen kann in der Ecke sitzend und so. Und also das findet Manuel ganz faszinierend. Vielleicht auch, weil er als Vampir so das Gefühl hat, weil als Vampir bist du ja ein bisschen gefroren in der Zeit. Du bist so ein bisschen fest gefroren und viele Vampire glauben dann eben auch nicht, dass sie Kunst erschaffen können oder so, weil sie halt einfach sich nicht weiterentwickeln können, also oder so, also oder dass sie selbst zu irgendwelchen großen Sprüngen fähig sind, außer eben physischen Sprüngen, also das weil sie eben immer irgendwie frozen in time sind. Und er glaubt da, glaube ich, auch so ein bisschen dran, dass er so als Vampir nichts reißen kann und deswegen bleibt er dann halt gerne in der Nähe dieser Menschen, die was reißen, in seinen Augen. Die was in seinen Augen reißen. Gut, aber zurück zum Thema Öffentlichkeit. Bei Lissy entscheiden sich die Vampire dann dazu, und das ist eigentlich dann natürlich ein Riesenchaos für Lissy, weil sie ist gerade selber damit beschäftigt, jetzt mal mit ihrem eigenen Schicksal erstmal zurechtzukommen. Sie kommt ja eigentlich dann relativ okay zurecht, würde ich mal sagen. Weil so am Anfang denkst du, boah, ja, cool, ich bin so stark und oh, ich krieg keinen Hangover mehr, ja, geil und oh, keine Ahnung, jetzt bin ich auf einmal im Sport so gut und oh, ja, alles so super und ich kann mein Aussehen verändern, weil die Vampire bei Lissy können ja Blendzauber oder Glamour irgendwie anwenden. Das können die bei Bloodgastein nicht. Ja, und die Lissy ist da halt so eigentlich erstmal von den ganzen Vorteilen, die jetzt ihr neues Dasein so mit sich bringt, ziemlich beeindruckt. Aber trotzdem, man muss sich da erstmal einfinden jetzt in diese neue Situation. Sammelt dann gerade auch die ersten Erfahrungen, wie es ist, eine Beziehung zu führen und so. Und gerade in diesem ganzen schönen Chaos, und dazu kommt dann eben noch das ganze Teenager-Sein, wo man dann eh schon so viele Sachen hat, entscheiden sich die Vampire weltweit dazu, dass sie an die Öffentlichkeit gehen wollen. Und eigentlich gab es da so einen Plan, dass das jetzt in den nächsten Jahren passieren wird und irgendein Land prescht dann vor. So Leroy Jenkins-mäßig, falls ihr wisst, was ich meine. Und dann auf einmal so über Nacht muss jetzt auf einmal jedes Land irgendwie, also die Vampire jedes Landes irgendwie, ja, jemanden hinstellen, der sich jetzt irgendwie für die Vampire stark macht oder besser gesagt für die Vampire spricht. Und die Vampire in Österreich, die haben einen ganz eine sehr österreichische Lösung. Das ist genauso wie als wir dachten, dass irgendwie so ein kleiner Bubi uns als Kanzler das Land retten wird. Denken Sie, so ein kleines Mädchen würde Ihnen das Land retten. Und setzen die Lissy dahin. Und weil die dann so, ja, du hast ja schon einen Blog, du machst gratis PR für uns, du machst das super. Und vor allem, man denkt halt, die denken halt auch so, ja, so ein junges Mädchen sieht so aus wie ist halt so das nette Mädchen von nebenan, ne? Die sieht nicht gefährlich aus, die sieht aus wie eine von uns. Die hat, ja, also sie ist jetzt keine große überdrüber Schönheit, sie ist ein bisschen pummelig und keine Ahnung, also wirkt einfach wie ein ganz normales 17-jähriges Mädchen. Und ist sie ja eigentlich auch noch. Bloß eben, dass sie jetzt halt Blut trinkt und ja. Und deswegen entscheiden sie sich, ja, die Lissy, die muss jetzt quasi hier sich vor die Öffentlichkeit hinstellen und sie wird da jetzt quasi auch so in dieses, also in diese Rolle so reingepresst und sie weiß dann auch nicht so recht, ob ihr das jetzt passt oder ob sie das überhaupt so haben will. Und am Anfang ist natürlich alles total crazy. Da sind dann überall Journalisten und überall Paparazzi und jeder will mit ihr reden und so. Und mit der Zeit wird es dann aber, ja, dann arrangieren sich alle irgendwie so ein bisschen mit der neuen Situation, weil es eben auf der ganzen Welt so ist. Also, das ist dann nicht nur in Österreich ein Phänomen, so wie das Ibiza-Video, sondern es ist halt eher so wie Covid, so, ja, es ist überall das Gleiche. Und jedes Land hat halt so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Und in Österreich tritt dann natürlich die Kirche auf den Plan und sagt, das ist alles Sünde und so und das geht nicht und es ist gegen Gott und keine Ahnung, weil sie halt irgendwie auch feststellt, dass sie komplett machtlos sind. Weil die Vampire bei Lissy eben nicht irgendwie vor Kreuzen oder Weihwasser Angst haben. Bei Blattgastein übrigens auch nicht. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Vampirbücher gefunden, wo diese ganzen Kirchengeschichten tatsächlich ein Thema waren. Sondern das war halt immer so, ja, das erzählen wir den Leuten nur, damit sie denken, dass sie, keine Ahnung, wenn sie ein Kreuzkettchen tragen, dass es sie schützt oder sowas, wenn sie sich dann damit besser fühlen oder so, ja, dann lassen wir sie halt. Also, jedenfalls zurück zu Blattgastein. Warum haben sich die Vampire dort überlegt, sie wollen weg sein? Ich habe gesagt, sie sitzen so am Rand von der Gesellschaft, sind irgendwie kein richtiger Teil davon, aber halt irgendwie auch schon. Aber sie beobachten halt auch irgendwie die Menschen so ein bisschen. Also ich meine, sie wissen halt schon immer so ein bisschen, so vom Rand aus sieht man ja immer ganz gut zu. Was machen die denn gerade so? Und sie haben nie eingegriffen, noch nie. Also wenn man sich so die Menschheitsgeschichte anschaut, da haben die Menschen schon einiges an Blödsinn gemacht und die Vampire haben sich das immer, die haben sich immer auf haben sich immer auf die Zunge gebissen und haben gesagt, nee, 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 wir warten jetzt, wir warten jetzt. Weil das Problem ist, sobald wir aufstehen und eingreifen, wissen alle, dass es uns gibt und dann haben wir ein ziemliches Problem. Weil die Vampire, denen ist klar, wir sind in der Unterzahl. Es gibt keine absoluten Zahlen, aber sie wissen ungefähr, wie viele Vampire in wie vielen Ländern leben. Und das würde nicht reichen, auch wenn sie viel stärker sind. Aber wenn die Menschen sich dazu entscheiden, die Vampire auszulöschen, dann würden sie das über kürzer oder später schaffen. Und das ist den Vampiren bewusst, beziehungsweise das ist die große Angst der Vampire. Und deswegen entscheiden sie sich immer dagegen. Aus Schutz, also um sich selbst zu schützen, aber eben auch um ja, ihren Status vor allem zu, weil viele von den Vampiren sind ja trotzdem irgendwie Teil von der Gesellschaft und haben sich einen unglaublichen Reichtum angehäuft mit ihren Hotels und sind selber Geschäftstreibende und alles Mögliche. Und das wäre natürlich schade, das alles zu verlieren. Also die haben auch so ein bisschen Angst davor, dass sie ihre Privilegien und ihren Status irgendwie so ein bisschen hergeben müssen. Wenn sie sich jetzt irgendwie, weil dann müssten sie ja Steuern zahlen oder sowas. Und also, nee, da sind die irgendwie so ein bisschen so, ich weiß nicht, nee, ist nicht so ganz. Also, das ist so das, worüber sich die Vampire bei Blattgastein die Gedanken machen. Es gibt in Österreich im Zirkel, das ist so die Regierung der Vampire, gibt es so zwei Flügel. Das ist der eher konservative, die sind so ein bisschen. Wir müssen die Menschen nicht nur beobachten, wir müssen sie vor allem auch ein bisschen kontrollieren. Also wenn wir die Möglichkeit haben, so ein bisschen so irgendwo jemandem Angst zu machen oder irgendwo einzugreifen, dann müssen wir das tun, um eben unseren Schutz aufrechtzuerhalten. Weil nur wenn wir wissen, was die Menschen gerade so machen, können wir wissen, ob sie gerade kurz davor sind, uns zu entdecken oder sowas. Und dann können wir sie auf eine falsche Fährte führen oder sowas. Also die sind dann ziemlich dahinter und die denken halt so, ja, okay, die haben Leute überall. Also zum Beispiel der Charakter Wilhelm, der hat Kontakte, also menschliche Kontakte, nämlich Leute, die tagsüber draußen sind. Das ist ja ein großer Nachteil für die Vampire, eben in Blattgastein. Weil wie willst du Leute kontrollieren, wenn du nachts nicht, wenn du nur nachts raus kannst? Wie machst du das? Weil, keine Ahnung, redest du heute Abend mit jemandem, trinkt er ein bisschen Wein, sagt er, ja, okay. Am nächsten Morgen trinkt er einen Kaffee, du bist nicht mehr da und du denkst dann, was ist das für ein Scheiß? Nee, das mache ich nicht so. Also, du hast nicht so die Möglichkeit, da jetzt wirklich einen Finger drauf zu haben. Außer du drohst der Person oder sowas. Und der Wilhelm, der hat eben sehr viele menschliche Kontakte. Das sind so seine Augen, wenn er nicht raus kann. Die können ihm ganz genau sagen, wer ist heute in den Zug gestiegen in Bad Gastein am Bahnhof. Die wissen ganz genau, wer in welches Hotel eingecheckt hat. Die wissen, wer heute da über die Promenade spaziert ist. Die kennen sich aus. Also der hat überall Augen und Ohren. Und das ist extrem wichtig für die Vampire. Also, und das ist eher so der konservative Flügel im Zirkel. Und der hat bis jetzt überwogen. Die hatten immer ein bisschen ein paar Stimmen mehr. Ja, und Lukas und einige seiner Freunde und Mitstreiter, die sind eher so ein bisschen, ja, lass mal die Menschen halt einfach mal machen. So, die haben schon selbst irgendwie, also, weil die Vampire bei den Blattgasteien, gerade die Konservativen, denken halt auch so, ein bisschen so wie Hartwig, so, die Menschen sind ein bisschen dumm, man muss die ein bisschen führen, weil alleine, wenn wir die alleine lassen, dann kommt da bloß Blödsinn dabei raus und alles Mögliche, aber so richtig eingreifen wollen wir nicht, aber das Ganze halt so ein bisschen lenken. Ja, also so denken die konservativen Vampire und die Vampire, die eher ein bisschen jünger sind und ein bisschen moderner drauf sind, die sind da eher so, also wenn wir wirklich nichts mit den Menschen zu tun haben wollen, dann müssen wir sie halt auch alleine schalten und walten lassen. Und wenn sie dann alles gegen die Wand fahren, so be it. Also vor allem die denken dann halt auch so, ja, bis jetzt haben die Menschen sich auch immer, ohne dass wir groß eingreifen könnten, irgendwie immer doch noch die Kurve gekriegt. Haben bis jetzt es nicht geschafft, auszusterben. Und natürlich, bevor irgendwas passiert, dass dann auf einmal das Blut für uns knapp werden würde, das wäre nämlich eine kleine Katastrophe, dann würden wir natürlich was machen, dann würden wir eingreifen. Aber die denken halt so, ja, nee, also die Menschen, die haben schon selbst auch eine gewisse Grundintelligenz und die sind vernunftbegabt und die können schon irgendwie im Großen und Ganzen sich irgendwie das Leben selber einrichten, wie sie wollen. Und wir können die dann auch so ein bisschen in Ruhe lassen. Und wenn sie glauben, dass da ein neuer Turm am Wasserfall schön ausschaut, dann lassen wir sie den bauen. Und die Konservativen, die sagen dann, nein, das geht nicht. Ja, also bin auch so jemand, ich habe jetzt neulich mal, da hat jemand ein Foto von dem Turm in die Gruppe gepostet. Also es gibt so eine auf Facebook-Gruppe, ich liebe Gastein-Gruppe. Ich habe dann einfach nur, um irgendwas zu spüren, drunter gepostet. Ich finde, der passt perfekt ins Stadtbild. Und dann sind die Leute gekommen und haben mich zerfleischt. Das war sehr schön. Ja. Also so viel zur Öffentlichkeit. Also, das ist so, wie die Vampire das in meinen Büchern handhaben. Und im nächsten Teil will ich jetzt dann über die Kirche reden. Yay! Ja, zum Thema Kirche. Wir haben in Blood Gastein im ersten Teil eine sehr bezeichnende Szene, wo Alexis nämlich mit ihrem Vampirwissen so, die haben Angst vor Kreuzen und die können vielleicht gar nicht in eine Kirche reingehen und wahrscheinlich haben sie auch Angst vor Weihwasser. Und dann lockt sie den Lukas in eine Kirche und er merkt halt, was sie vorhat. Also, und der spielt dann halt mit und ist dann so, ich weiß nicht, wollen wir nicht weitergehen? Müssen wir uns die Kirche jetzt wirklich anschauen? Ich weiß nicht. Und sie dann so, nee, nee, traust dir nie. Und ja, sie ist dann halt so ein bisschen auch so ein bisschen enttäuscht, wenn als sie halt sieht, ja, das macht ihm halt überhaupt nichts aus. Und dann fragt sie ihn halt auch, was bist denn du für ein Schmalspur-Vampir? Und ja, er ist dann halt so, ja, nee, das macht uns nichts aus. Ja, und bei Lizzie, ist es dann relativ, also die Lizzie hat selber nicht so viel mit der Kirche am Hut, die geht nicht, also ihre Familie ist da schon eher involviert in der Kirchengemeinde und so, aber sie ist da irgendwie so, nee, lass mich damit in Ruhe, interessiert mich nicht, ich mache Samstagabend Party und dann kann ich sonntags nicht in die Messe gehen, das geht sich einfach nicht aus. Ja, und also sie ist da irgendwie so ein bisschen, ja, ich meine, ich glaube so wie die meisten Leute heutzutage, wenn sie jung sind. Also ich weiß nicht, da ist das irgendwie nicht gerade das coolste Thema. Allerdings, was ich halt so gedacht habe, ja, in Österreich hat die Kirche halt trotz allem, auch wenn wir ein säkularer Staat sind, doch noch sehr viel zu sagen. Beziehungsweise wir haben halt auch dann, meistens sind es die Parteien an der Macht, die dann auch die Gesetze machen, die meistens konform gehen mit dem, was die Kirche will. Also wenn wir schon allein schauen, wir sind das Land in der EU mit den meisten, ich glaube, nur Portugal hat einen Feiertag mehr. Also wir sind da eines der Länder in der EU mit den meisten Feiertagen und die meisten davon sind kirchlich. Also ja, also das kann man sich dann schon mal so ein bisschen ausdenken. Und das heißt auch immer, ja, wir brauchen keine sechste Urlaubswoche oder so, also weil es gibt jetzt ja in den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen so von wegen, wie wäre es mit einer sechsten Urlaubswoche etc. oder Arbeitszeitverkürzung etc. Und da heißt dann immer, nee, aber wir haben doch diese ganzen schönen Feiertage und dann braucht man das nicht. Braucht man das nicht, nee, weil das gilt, die Feiertage, die gelten natürlich nicht für die Leute, die irgendwie in Infrastruktur und so arbeiten, aber die können wir ja vergessen, so in der Art. Ja, also. Und die Kirche bei Lissy stellt dann halt fest, oder besser gesagt, einige Leute, die christlich sind, stellen dann halt einfach fest, dass sie jetzt irgendwie mit dieser neuen Sache konfrontiert sind und die sind dann halt total, nee, das geht nicht. Das geht nicht, das ist Sünde. Ein Vampir zu sein ist Sünde. Und es ist dann halt so, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass viele Leute, genauso wie die Lissy, sich das nicht aussuchen konnten. Und durch Zwang zum Vampir gemacht wurden oder durch einen Unfall oder sowas. Und kommen die dann auch in die Hölle, obwohl das nicht ihre Schuld ist? Und das sind halt alles so Fragen, die können, auf die hat die Kirche keine Antwort. Generell hat die Kirche keine Antwort auf irgendeine dieser Fragen, weil Vampire gibt es in der Bibel nicht. Die sind ziemlich überfordert und gleichzeitig stehen sie halt auch da und sehen, sie können nichts machen. Sie können nichts machen. Also das Einzige, was sie machen können, ist, dass sie irgendwie den Leuten, die noch zu ihnen kommen, also ihre Kunden, denen können sie halt noch irgendwie so sagen, ja, nee, haltet euch von denen fern. Und keine Ahnung, vor allem halt auch die meisten Religionen oder zumindest die monotheistischen Religionen arbeiten ja auch viel mit dem Versprechen, was nach dem Tod kommt. Also gerade im Christentum heißt es ja immer das ewige Leben und so. Also ja, jetzt lebst du bloß hier für eine gewisse Zeit, aber dann, wenn du stirbst, dann kommst du ins Paradies und dann lebst du dort ewig und da geht's dir voll gut. Ich glaube, im Islam ist es ähnlich und auch im Judentum gibt es dann zumindest die Aussicht darauf, dass dann irgendwann mal der Erlöser kommt und dann wird alles gut und so und dann kommt das Reich Gottes. Ich glaube, ich habe im Religionsunterricht gut aufgepasst. Also ja, sollte ungefähr passen. Bitte kreidet es mir nicht an, wenn ich gerade jetzt irgendwie einen Blödsinn gesagt habe. Bin nicht gläubig in der Richtung und deswegen, ja, das alles ist für mich nur Theorie. Allerdings, jetzt haben wir das Problem, wir haben hier jetzt auf einmal Leute und die sind der Beweis dafür, dass es das ewige Leben gibt, aber wir wollen nicht irgendwie Also, weil, wenn wir jetzt den Leuten sagen, ja, das echte, das ewige Leben, das gibt's nicht durch Jesus, das gibt's nicht durch Glauben, das gibt's nicht durch Erlösung oder so, das gibt's durch Vampire. Dann haben sie so ein bisschen so das Problem, weil wie sollen sie denn die Leute noch bei der Stange halten? Weil sie halten die Leute ja bei der Stange dadurch, dass sie ihnen erklären, wenn ihr bei uns bleibt und ihr alles so macht, wie wir euch das vorschlagen, dann kommt ihr später in den Himmel, dann kommt ihr ins Paradies und dann werdet ihr ewig leben und dann kommt ihr nicht in die Hölle oder sowas. Da wird ja auch viel ein bisschen so eben mit, ich meine, das ist ja etwas für uns Menschen. Ich glaube, jeder muss irgendwie so ein bisschen sich damit auseinandersetzen, dass irgendwann wird das Leben vorbei sein, früher oder später. Und was ist dann? Und was bleibt dann übrig? Und ich glaube, es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass dann einfach nichts mehr kommt. Oder ja, und dann gibt es dann eben so ein paar Sachen, eben wie Religion oder so, oder andere, oder Spiritualität oder sowas, oder irgendwelche Leute, die dann versuchen, mit Quantenphysik irgendwas zu erklären. Und am Ende vom Tag, niemand kann dir sagen, wie es wirklich ist. Wir haben natürlich dann immer wieder so Nahtoderfahrungen, was die Leute davon berichten. Aber das deckt sich halt auch nicht. Von daher ist es, glaube ich, für viele Leute sehr schwierig, mit der Endlichkeit des Lebens irgendwie klarzukommen, weil man hat dann so natürlich so ein bisschen so das Gefühl, mir rennt die Zeit davon oder oh mein Gott, ich habe es in meinem Leben zu nichts gebracht oder sowas. Und ja, ich möchte euch auch ein bisschen sagen, ganz ehrlich, ihr braucht nicht unbedingt, also ich meine, natürlich, es steht euch frei, euch für irgendeine Religion zu entscheiden oder so, wenn es wirklich eure tiefe Überzeugung ist, dann good for you, I guess. Aber ihr braucht das nicht unbedingt, dass euch irgendjemand erzählt, was danach kommt. Was jetzt zählt, ist dieser Moment. Was jetzt zählt, ist dieses Leben, dieser Tag heute und wie ihr den verbringt. Und ich hoffe, dass ihr den gut verbringt. Und es ist nicht ganz so wichtig, wie viel Geld da auf eurem Konto war an diesem Tag. Es ist nicht ganz so wichtig, wie viele Stunden ihr gearbeitet habt. Es ist ganz wichtig, dass ihr was Sinnvolles gemacht habt. Und was Sinnvolles ist, ganz oft Zeit mit anderen Menschen verbringen. Was Sinnvolles ist, Zeit mit Natur. Mit der Natur und mit Tieren zu verbringen, ganz ehrlich, es gibt, glaube ich, wenn du den ganzen Tag nichts gemacht hast und du hast mit deiner so kurz, sorry, jetzt werde ich hier gerade ein bisschen, es war ein langer Tag bei mir, sorry. Du hast den ganzen Tag nichts gemacht, nichts Produktives, hast nur mit deiner Katze am Sofa gekuschelt, ganz ehrlich, dann war das der beste Tag. Ja, she's having the best day. Ja, also hast du alles richtig gemacht. So wie Tirol. Alles richtig gemacht. Perfekt. Okay, weg von dieser Motivationsrede, zurück zur Kirche. Also, sie haben jetzt natürlich so, also bei Lissy haben sie jetzt natürlich das Problem, so, wie erklären wir jetzt den Leuten, dass ewiges Leben, aber nicht so wie die Vampire das meinen, sondern ewiges Leben, so wie wir es meinen und dass das das richtige echte Leben ist, oder das echte ewige Leben ist und so. Wie können wir das den Leuten. Wie können wir das den Leuten verkaufen, ohne dass die uns weglaufen in Scharen? Und deswegen, es funktioniert dann natürlich auch super, weil sie jetzt natürlich ein neues Feindbild haben. Das macht natürlich auch politisch so ein bisschen, ich meine, das war damals noch eine andere Welt. Das war Anfang der 2000er. Da hatten wir gerade nicht diese schwelenden Konflikte, die wir jetzt haben. Dafür hatten wir andere Konflikte. Und da ist alles auf einmal so. Oh, wir haben einen neuen Feind. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr so wichtig, ob dein Gott Allah heißt oder ob dein Gott heißt oder so. Und ja, also da sind dann auf einmal solche Sachen, so Rassismus ist gerade nicht so wichtig, Islamophobie ist gerade auch nicht so wichtig, Antisemitismus schon gar nicht. Also das wird gerade alles irgendwie so ein bisschen niedriger. Ich meine, es gibt dann natürlich die Partei, die immer alles, was irgendwie fremd ist, hasst, und die hat dann auf einmal was Neues, was sie hassen kann. Das ist natürlich super. Aber das tut halt die Menschen untereinander halt auch wieder ein bisschen miteinander verbinden, weil die dann auf einmal sagen, ja, jetzt haben wir jemanden, vor dem wir gemeinsam Angst haben können, wo wir gemeinsam irgendwie sagen können, nee, also finden wir nicht so gut. Was jetzt natürlich aber auch zu Argwohn führt, weil wenn das Posterchild der Vampire in Österreich einfach nur so ein Mädchen von nebenan ist, heißt das, dass mein Nachbar vielleicht auch ein Vampir ist? Heißt das, dass der Typ, mit dem ich jetzt schon seit Jahren mir einen Schreibtisch auf der Arbeit teile, ist das vielleicht auch ein Vampir? Und also ich meine, was ist, wenn der jetzt in der nächsten Mittagspause von mir trinken will oder so? Also das ist halt so viele also da kommen jetzt natürlich ganz neue Ängste und ganz neue Sorgen bei den Leuten auf. Und ich glaube, die Kirche bei Lisi versucht sich dann natürlich auch Antworten und so Sa Reime darauf zu machen. Aber es gibt dann natürlich auch immer Leute, die es etwas besonders gut meinen mit der Religion und die dann immer versuchen, andere Leute zu retten und so. Ich kenne die von den Metal-Festivals, die dann immer irgendwie so am Zaun stehen und sagen, sie werden für mich beten. Und dann denke ich so, warum? Mir geht's doch super. Ich habe hier, she's living the best life. Und ja, also die sind dann immer so ein bisschen so besorgt um dich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, aber vor Abtreibungskliniken stehen die ja auch immer ganz gern und heben dann irgendwelche Schilder hoch oder haben dann irgendwelche zerstümmelten Babypuppen dabei oder so, um einfach nur zu schauen, oh, das willst du deinem Kind antun oder keine Ahnung, es gibt andere Möglichkeiten etc. Nur mal ganz am Rande gesagt, like, bitte sucht euch ein anderes Hobby, lasst Frauen doch einfach in Ruhe, danke. Also, find das furchtbar. Ja, also, und die Leute, die dann immer so, die ihre Religion so ein bisschen als Entschuldigung für ihr ganzes schreckliches Tun nehmen, die stehen dann auf einmal nicht mehr vor den Abtreibungskliniken, sondern es gibt dann so Beratungszentren für Vampire und dann stehen die halt davor und haben dann irgendwelche Schilder oder sowas, spucken die Lissy dann auch mal an, als sie dorthin geht und so. Also, ja, also das gibt den Leuten dann natürlich auch so ein bisschen Push, jetzt mal wieder aktiv zu werden und ihren Glauben dann vielleicht auch den Passanten aufzudrängen und so. Und irgendwelche Leute erreichst du mit solchen Aktionen immer. Also du machst nicht nur Leute damit irgendwie wütend oder traurig oder sonst irgendwas. Und wenn du bloß eine Person dann irgendwie von deiner Sache überzeugst, dann ist die Sache irgendwie schon gewonnen. Und deswegen, ja, also ich bin kein Fan von solchen Leuten, die ihren Glauben dann so nach außen tragen und dann andere Leute damit belästigen. Finde ich nicht cool. Aber ich habe die eben auch in mein Buch aufgenommen, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass es halt genau so sein würde. Also die stehen dann eben da und sagen, das ist Sünde und Gott will das nicht und keine Ahnung. Und ja, aber wie gesagt, es kommt halt auch daher, dass die Kirche jetzt ein bisschen in Erklärungsnot gerät. Bei Bladgastein nochmal Richtung Kirche. Die Kirche ist ja auch extrem gut darin gewesen und teilweise immer noch extrem gut darin, die Leute irgendwie unter Kontrolle zu halten. Da tun sich die Vampire natürlich auch so ein bisschen was abschauen, weil die denken natürlich auch so, ja, okay, wenn wir dann irgendwie sagen, nee, Gott will nicht, dass ihr einen Turm am Wasserfall baut, dann bauen die auch keinen Turm am Wasserfall. Also man kann es natürlich auch so irgendwie versuchen. Und da, also, natürlich, die Kirche hat natürlich auch immer viel Macht gehabt, vor allem in früheren Zeiten. Das haben die Vampire halt auch alles mitgesehen. Aber wie gesagt, wirklich eingegriffen haben sie halt selten. Oder, also, sie haben natürlich immer versucht, das Ganze ein bisschen mitzulenken. Manchmal ging es ein bisschen besser, manchmal ging es ein bisschen schlechter. Ich glaube, bei der spanischen Inquisition sind die auch ein bisschen nervös geworden, die Vampire, weil, ja. Also, und es gibt dann noch eine nette Geschichte, die kommt im dritten Teil vor. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob die nicht schon im zweiten Teil vorkommt. Nein, die kommt im dritten Teil. Möchte ich jetzt ein bisschen spoilern, aber der Lukas war mal für ganz kurze Zeit in einem Kloster. Also als Mönchsanwärter, ich weiß nicht, wie heißt das, Novize oder so, also irgendwie sowas. Da war er irgendwie, weil er stand auf einen der Mönche und wollte halt unbedingt in dem seiner Nähe sein und dann hat er sich das halt. Ja, dann hat er sich halt überlegt, ja, okay, ich kann ja ein paar Monate hier bleiben oder so und dann genieße ich einfach die Zeit mit dem Typen und dann kann ich auch wieder gehen. Und also, wobei Lukas das Ganze, also er hat nicht so viel mit Religion am Hut. Gibt's dann auch später in der Serie dann mal eine Diskussion, wie halten Vampire das eigentlich so mit der Religion und ja, also der Wilhelm, der ist dann halt so, ja, also der Lukas, der feiert ja Weihnachten und das ist dann ja wohl ein Indiz dafür, dass er Christ ist und also eigentlich Eigentlich nicht. Also ich meine, er hat halt gern einen Christbaum stehen, weil es ist halt schön. Und er ist eine seiner Love Languages, die Art und Weise, wie er gerne seine Liebe ausdrückt zu anderen Menschen, seine Zuneigung, ist ihnen Geschenke machen. Also dieses, ich habe an dich gedacht und dann habe ich dir diese Sache mitgebracht und ich hoffe, die freut dich jetzt. Also ich möchte dir eine kleine Freude machen. Also das ist so irgendwie so sein Ding. Weil es ist oft so ein bisschen hilflos, wenn jemand weint oder so, dann weiß er nicht, was er tun soll. Und ja, dann ist er immer so ein bisschen, ach, scheiße, was mache ich jetzt? Aber denkt er, und das Problem ist halt, dass viele Leute sehr schlecht darin sind, Geschenke anzunehmen, weil die denken dann, oh Gott, der will irgendwie eine Gegenleistung. Also er hat mir jetzt was geschenkt, jetzt muss ich ihm auch was schenken. Und er ist dann immer so ein bisschen, oh Gott, nein, ich will dir gerade einfach bloß, lass mich dir doch eine Freude machen, Kruzifix nochmal. Und niemand will das halt einfach so akzeptieren und dann denkt er halt, ja, an Weihnachten müssen sie Geschenke annehmen, weil da gehört es zum guten Ton. Like, niemand tut an Weihnachten Geschenk ausschlagen. Like, oh, aber ich hab dir gar nichts, egal, egal, frohe Weihnachten, hier, bitteschön, freu dich dann dran. Also, so ist es dann ungefähr und also deswegen nutzt Lukas eben diese Gepflogenheiten, die es halt an Weihnachten gibt, so diese kleinen Traditionen wie, dass man sich halt Sachen gegenseitig schenkt und dass man halt schöne Deko hat oder so. Also, aber das hat nicht wirklich viel mit dem christlichen Fest zu tun an sich. Also, wenn man sich das so überlegt, also in der Bibel steht nichts von dem Christbaum. Wir wissen, dass die Tradition erst im 18. Jahrhundert irgendwie aufgekommen ist. Das ist noch eine relativ junge Tradition. Also, hat genauso wie dann so, oh, Starbucks-Becher und jetzt sind keine Schlittschuhe und keine Schneeflocken auf meinen Starbucks-Becher drauf. Also jedes Jahr gibt es ja wieder einen großen Aufschrei, dass der Starbucks-Becher nicht weihnachtlich genug ist oder so. Und denke ich so, ja, weil Lebkuchenmännchen auch voll in der Krippe bei Jesus waren. Total. Nee, also so viel dazu. Und Lukas hat ehrlich gesagt andere Probleme, als sich Gedanken über Gott zu machen oder so. Also ist als Vampir halt auch so ein bisschen hinfällig. Aber es gibt schon Vampire, die durchaus dann noch an eine höhere Macht oder sowas glauben. Aber ist halt auch schwierig, sich dann irgendwie an irgendwelche, weil irgendwie ist halt vieles, was man als Vampir tut, dann doch irgendwie Sünde und so. Und das ist dann schwierig. Ich möchte. Ich bin ja immer noch ganz fasziniert davon, wie, also damals, wie Twilight rauskam. Ja, machen wir noch einen ganz kurzen Ausschnitt zu Twilight. Wir wissen ja alle, Stephenie Meyer ist ja Mormonin, also die von der ganz lustigen Sorte, die Christen von der ganz lustigen Sorte, wollte ich jetzt gerade sagen. Und ja, die hat dann eben auch viele von ihren Ansichten halt in ihre Bücher einfließen lassen, ohne dass da jetzt irgendwie groß über Gott und Jesus geredet wurde, aber es war halt oft so, also es ging ja halt immer um die Seele. Also irgendwie war Edward so der Meinung, er hat ja keine Seele mehr und wenn er Bella jetzt auch zu einem Vampir macht, dann verliert sie ihre Seele oder das bringt ihre Seele in Gefahr und dann kommt sie in die Hölle, wenn sie dann wirklich mal stirbt oder sowas. Und für Bella ist das alles so, mir wurscht. Und ich denke halt so, ja, das ist halt nur. Wenn du das wirklich glaubst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dich wirklich irgendwie in Stress bringt. Aber ja, also dann würde das deine Entscheidung, jetzt unsterblich zu werden, wahrscheinlich wirklich mit beeinflussen. Aber ja, wenn du diese Entscheidung nicht hattest und dann jetzt auf einmal vor die Tatsache gestellt wirst, so, das bist du jetzt, wie lernst du dann damit umzugehen? Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute, die früher christlich waren und dann zum Vampir wurden, dann auch deswegen vielleicht ein bisschen in eine Sinnkrise gestürzt sind und sich fragen, ja, aber was gilt jetzt überhaupt noch? Und diese ganzen Regeln, nach denen ich früher gelebt habe, gelten die jetzt überhaupt noch für mich? Und oh mein Gott, und keine Ahnung, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ziemlich frustrierend sein kann, dass es ziemlich ja, traumatisierend auch für die Leute sein kann. Und da werden wir definitiv, das möchte ich definitiv auch in beiden Serien noch ein bisschen weiter erforschen. Also da kommt bestimmt noch was. So viel zum Thema Kirche. Jetzt habe ich wieder 20 Minuten darüber geredet. Ja. Ja, also jetzt habe ich mal so die großen Themenblöcke, die bei Vampiren halt immer so vorkommen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Nee, wir haben das mit der Sonne, wir haben das mit dem Blut, wir haben sogar die Kirche abgedeckt. Also, und natürlich das eigentlich alles, was also so Kreuze und Weihrauch und Weihwasser kein Effekt hat. Ich wollte jetzt noch ein bisschen über, und die Öffentlichkeit haben wir auch abgedeckt, und ich wollte jetzt noch ein bisschen über, ja, das generelle Feeling reden, weil ich habe so das Gefühl, Vampirgeschichten kommen immer mit einer gewissen Atmosphäre. Und ich finde, also correct me if I'm wrong oder wenn ihr das anders wahrnehmt, ich finde, ich habe bei Blattgestein schon eher so diese dunkelromantische Atmosphäre irgendwie versucht rüberzubringen. Und ich glaube, das ist mir auch gelungen. Es ist halt alles etwas, also es ist alles ein bisschen erwachsener, und ich meine, ja, sagen wir so, wir haben einen Protagonisten, der sehr viel brütet und sehr viele düstere Gedanken hat und alles Mögliche. Dazu kommt dann eben auch noch, dass eben auch Leute sterben und alles Mögliche. Also es ist halt wirklich nicht so happy peppy wie bei Lissy. Ich meine, ja, ich wollte schon irgendwas mit Vampiren schreiben. Also das klang jetzt vielleicht vorhin so, wie als ob das nur ein Mittel zum Zweck gewesen wäre. Aber ich muss sagen, dass mir die Vampirfähigkeiten von Lissy irgendwie so ein bisschen als das hat mir halt schon sehr vieles erleichtert in dem Buch. Das hat mir sehr viel, an Möglichkeiten eröffnet, so dass es halt einfach leichter und besser zu organisieren war, von der Geschichte her, und dass ich mir halt nicht für alles immer eine Ausrede einfallen lassen musste oder sonst irgendwelche, weil ich wollte natürlich, ich habe früher, als ich angefangen habe zu schreiben, ich hatte immer so viele tolle Ideen, und irgendwo ist dann immer ein kleiner Logikfehler drin gewesen. Und deswegen war ich damals bei Lissy eben ganz erpicht darauf, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Logikfehler drin habe. Und deswegen war das mir halt ganz wichtig, dass ich eben die Vampire so gut wie möglich irgendwie in einer konsistenten Art und Weise beschreibe. Also, dass die nicht in Teil 1 auf einmal heißt, das ist ja, das können sie. Und in Teil 2 lernen wir dann, nee, das können sie gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Also, auch das Thema Fledermäuse und Fliegen gibt es in beiden Büchern nicht. Also in beiden Büchern sind eben die körperlichen Fähigkeiten der Vampire halt so viel besser wie die der Menschen. Und wenn ein Vampir von einer sehr hohen Klippe herunterspringt oder so, er wird sich nichts brechen. Er wird wahrscheinlich sogar in einem schönen Telemark landen können. Also ihm wird nichts passieren. Bei Lissy ist das ganz genauso. Natürlich können Vampire auch extrem hoch springen, wenn sie das wollen. Also stehst, keine Ahnung, am Ring vor irgendeinem mehrstöckigen Gebäude und kannst bis in den höchsten Stock springen, wenn du das möchtest. Das sind halt so die Sachen. Und deswegen ist halt immer so, ja, weil sie das halt alles können, schreibt man ihnen vielleicht zu, dass sie fliegen können. Aber jetzt so wirklich wie ein Vogel fliegen können sie nicht. Und auch sich irgendwie in Fledermäuse verwandeln und dann verschwinden oder we wegflattern, das gibt's nicht. Also ich weiß auch gar nicht, woher dieser Trope kommt. Ich überlege gerade, war das vielleicht in irgendwelchen Zeichentrickserien so? Also weiß ich nicht. Also das kenne ich. Also ich weiß, dass es das gibt, ich weiß, dass es dieses Trope gibt, und ich bin mir sicher, ich habe das auch schon mal in irgendeinem Film oder so gesehen. Aber mir kommt es gerade eher vor, als ob es irgendwas Kinderserienmäßiges ist. Aber wenn euch was einfällt, sagt's mir bitte Bescheid. Das würde mich wirklich interessieren, wenn ihr, also ihr kennt das Trope mit den Fledermäusen bestimmt auch. Und was ist der Ursprung davon? Oder besser gesagt, in welchen Filmen, in welchen Serien kommt das vor? Oder in welchen Büchern? Dann noch eine kleine Sache zu diesen Zwangsstörungen, die Vampiren irgendwie zugeschrieben werden. Wir alle kennen Graf Zahl, der dann alles zählen muss und so. Und es gibt anscheinend auch irgendwie, ich weiß nicht, in irgendeinem, ich glaube, in das Schwarze Auge oder so, gibt es ja auch Vampire, und da ist dann einfach, da hat dann einfach irgendjemanden ein, oder wie war das, eine Packung Gummibärchen? Also bei Schwarze Auge gibt es keine Gummibärchen, weil das spielt ja in so einer mittelalterlich angehauchten Fantasy-Welt. Aber jedenfalls hat man, ich weiß nicht, das hat mir irgendjemand erzählt, also ich habe das nicht gesehen, aber das war halt in irgendeinem Film, hat jemand einfach eine Packung Gummibärchen aufgerissen und ausgeleert, damit der Vampir die Gummibärchen stehen bleibt und die Gummibärchen zählt, anstatt ihm jetzt hinterher zu laufen und ihn zu jagen. Also anscheinend, weil Vampire wurde eben in diesem Film zugeschrieben, dass die halt so einen Zählzwang haben. Also die müssen alles zählen, genauso wie Graf Zahl in der Sesamstraße. Und also anscheinend ist das ja etwas, was ihnen öfter zugeschrieben wird. Wie gesagt, ich persönlich bin mit diesem Trope nicht so vertraut, weil das irgendwie in keiner der Vampirgeschichten vorkommt, mit denen ich mich so beschäftigt habe in den letzten 10, 20 Jahren. Ja, Twilight ist jetzt schon 15 Jahre her, Leute. Wir werden alt. Und wir sind leider nicht unsterblich. Wir haben uns seither auch alle ein bisschen so verändert. Jedenfalls, also mir ist nicht aufgefallen, dass da irgendjemand ja, so eine Zwangsstörung hätte oder also irgendwas, wo man jetzt sagen würde, das geht schon ins Pathologische rein, sondern also so was Monkhaftes habe ich jetzt bei keinem Vampir irgendwie, kann ich mich nicht dran erinnern. Allerdings, also ich würde sagen, bei den Vampiren von Bloodgastein ist es tatsächlich so, dass die schon so alle möglichen Störungen auf mentaler Ebene mitbringen können, weil ich meine, dadurch, dass der Körper nicht krank werden kann, also die kriegen nicht einfach irgendwelche, die kriegen kein Corona, die kriegen nicht einfach irgendwelche Krebsgeschwüre oder sonst irgendwas, denen passiert nichts. Also die bleiben die ganze Zeit so, wie sie sind. Ihr Körper wird nicht älter und somit fallen halt auch diese ganzen Wehwehchen, die mit dem Alter dazukommen, weg. Also du wirst niemals einen Vampir finden, der über seinen Rücken klagt. Auch wenn er, und das Lustige ist auch, also das heilt sich ja alles im Zuge der Verwandlung. Also wenn du einen Menschen nimmst und der ist 80 und beschwert sich jeden Tag, dass er es nicht mehr so gut gehen kann und sein Rücken ist ja so kaputt und keine Ahnung. Und den verwandelst du dann zum Vampir. Der wäre zwar dann immer noch körperlich 80, aber seine ganzen Wehwehchen hätten sich geheilt. Also der würde dann wieder aufrecht gehen, würde keinen Stock brauchen, würde sich nie abends, wenn er aufsteht, beschweren, dass ihm jetzt gerade irgendwie der Rücken wehtut. Also nee, das gibt's nicht. Ist bei Lissi genauso. Also da auch körperliche Wehwehchen gibt's einfach nicht. Und auch Alkohol. Ah ja, genau, das Thema Alkohol kommt in beiden Büchern vor und bei Lissi ist dann so, sie setzt es dann irgendwann mal drauf an und zählt mit, wie viele Shots. Also da fängt sie dann auch an, so zu zählen, wie Graf Zahl. Ich habe dann so gedacht, ich war schon öfter mal mit einer Band Shots trinken. Also dann haben wir einfach mehrere Wodkaflaschen geleert und ich habe sicher nicht mitgezählt, wie viele Shots ich hatte. Aber Lissi zählt dann eben im Kopf mit, wie viele Shots sie gerade leert und sie kommt dann irgendwann drauf, dass es halt extrem viele sind. Also mit so vielen Shots wärst du wahrscheinlich als Mensch schon lang ins Krankenhaus gekommen oder so, aber und sie steht immer noch und dann fängt sie so bei Shot 28 oder so, fängt sie dann mal so an zu merken, ja, okay, jetzt langsam spüre ich so diese typischen Merkmale vom Betrunkensein. Also ich werd so ein bisschen tipsy und irgendwie so, ja, also, aber es ist jetzt halt nicht super betrunken, sondern es ist halt eher so, okay, ja, ich spüre es ein bisschen. Und bei Bloodgastein ist es halt einfach, da ist es tatsächlich so, dass der Stoffwechsel eines Vampirs einfach so schnell ist, dass da nicht wirklich, also das wird einfach alles so schnell verstoffwechselt, dass da nicht wirklich was übrig bleibt. Also die Leber kommt damit super zurecht und dann spürst du davon einfach nichts. Und aber dann gibt's so ein kleines Loophole, also weil alle meine Vampire sitzen dann ab und zu mal irgendwo und trinken ein Gläschen Whisky. Gerade Wilhelm, das ist immer der Typ, der mit einer Flasche Whisky irgendwo sitzt und der sagt dann auch mal, also wenn ich noch ein Mensch wäre, würde ich als Alkoholiker gelten, weil und ich hätte wahrscheinlich schon mein ganzes Leben zerstört, weil ich sitze jeden Abend hier und leere eine ganze Flasche Whisky. Aber wie du siehst, mir geht's gut. Also ich habe mein Leben voll unter Kontrolle und mach keinen Scheiß und alles Mögliche. Also, ich kann so viel trinken, wie ich will, und ich trinke das wirklich nur, weil es mir schmeckt. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so das, was wir so, gerade so als Jugendliche, ich glaube, wir haben viele Sachen getrunken, die einfach nur absolut ekelhaft sind, Einfach nur, weil sie knallen. Und ich habe das dann relativ früh aufgehört, weil, also ich bin jemand, es gibt ja auch Leute, die essen dann irgendwelche Sachen, die ihnen gar nicht schmecken, weil sie denken, oh, das ist aber gesund und das muss ich jetzt essen. Und ganz ehrlich, es gibt so manches Gemüse oder manche Sachen, wenn ich die im Mund habe, kriege ich Brechreiz, weil die mir einfach so nicht schmecken. Die sind so ekelhaft für mich. Dann, und deswegen würde ich niemals auf die Idee kommen, irgendwas zu trinken, was mir nicht schmeckt. Einfach nur, weil ich dann irgendwie betrunken werde davon. Also jeglichen Alkohol, wenn ein Vampir den trinken möchte, dann wird er den nur trinken, weil er einen bestimmten Geschmack hat. Und es gibt ja durchaus Whiskys, die ganz gut schmecken, wenn man eben auf diesen rauchigen, bitteren Geschmack steht. Warum nicht? Na, also das ist dann eher so die Motivation dahinter, einen Whisky zu trinken als Vampir. Wenn der Vampir allerdings den Wunsch verspürt, mal wieder betrunken zu sein, was ja durchaus legitim ist. Manchmal braucht man das vielleicht einfach. Übrigens, das tut mir leid, dass ich jetzt hier schon die ganze Zeit so über Trinken rede und über Alkohol. Falls jemand von euch damit Probleme hat oder so, bitte sucht euch Hilfe. Und ja, also weil ich weiß, das kann zu einer Sucht ausarten und Sucht ist natürlich, das ist eine Krankheit, die das Leben dann doch sehr stark einschränkt und so und die restliche Gesundheit auch mit beeinflusst. Also es ist nicht alles lustig, wenn es um Alkohol geht. Das ist genauso wie alles andere eine Droge. Da geht es hauptsächlich um Genuss, aber eben irgendwann geht es halt auch nicht mehr um Genuss, sondern dann nur noch um den Effekt, den man haben möchte. Und wenn das bei dir so weit ist, dann bitte, bitte, bitte such dir Hilfe und ja, hör vielleicht nicht zu, wenn ich so viel über positive Sachen vom Alkohol berichte, weil die kennst du eh alle, die positiven Sachen. Aber ja. Okay, weiter im Text. Also, die trinken den Alkohol wegen dem Geschmack. Wenn jetzt allerdings ein Vampir vielleicht mal dann doch betrunken sein möchte oder aus Versehen jemanden beißt, der heute schon ein bisschen was getrunken hat, dann wird dieser Vampir auch betrunken sein, weil der Alkohol ist ja dann auch im Blut. Und das wiederum wird nicht so schnell abgebaut. Also, aber es ist dann auch nicht so, dass der dann irgendwie durch die Gegend schwankt und nichts mehr sieht und keine Ahnung und nur noch herumlallt und also nein, so schlimm ist es nicht. Aber also er spürt es dann halt schon. Und das dauert auf jeden Fall etwas länger, als wenn er den Alkohol einfach so trinkt. Also so habe ich das mit dem Alkohol gelöst bei Lissy und bei Blattgastein. Wie gesagt, die Atmosphäre generell bei Lissy würde ich eben sagen, ist halt doch eher New Adult und Rockstar Romance. Also ich meine, da geht es eben um diese ganze Sex, Drugs und Rock'n'Roll Atmosphäre, die man so gerne hat. Daisy Jones and the Six, falls ihr das gesehen habt, ungefähr so in The Vein of Dem oder von wie heißt's, mein Lieblingsfilm damals, Almost Famous. Also ich wollte sowas in der Richtung schreiben. Und ich denke, das ist auch ganz gut rübergekommen, vor allem, weil wir haben eine Protagonistin, die eben nicht so viele Nachteile am Vampirsein findet. Es gibt dann allerdings auch eine Begegnung mit einem Vampir, ihrem Erschaffer. Der hat offensichtlich einfach, der ist einfach wahnsinnig. Also, der hat in all der Zeit, die er jetzt schon lebt, hat er irgendwie so ein bisschen den Sinn verloren. Und ist nichts von dem, was er tut, folgt irgendeinem Muster oder irgendeiner bestimmten Absicht. Da ist kein Plan dahinter. Das ist dann halt auch für Lissy so der Moment, wo sie dann feststellt, okay, das hatte keine höhere Bedeutung, dass er mich zum Vampir gemacht hat. Das war einfach bloß, na, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt. Das fühlt sich gerade an wie eine nette Entscheidung, das mache ich jetzt. Und also das ist dann etwas, womit sie dann auch erstmal klarkommen muss. Und bei Blattgastein, also ich meine, so ähnlich geht es eben auch Lukas, bloß der weiß eben, also der lernt dann mit der Zeit, dass da eben schon da war ein gewisses Muster dahinter. Ich habe bei Blattgastein nicht sehr viele Vampire, wo ich wirklich sagen würde, dass die komplett wahnsinnig sind. Aber bei Lissy ist es durchaus schon so, dass einfach so lange Leben keinem Geist gut tut. Und die werden dann über kurz oder lang werden die ein bisschen verrückt und ein bisschen wunderlich. Bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller, aber einige von denen schaffen es einfach nicht, klar im Kopf zu bleiben und die werden dann mit der Zeit zu einem Problem. Bei Blattgasteien sind die Vampire alle ein bisschen, die haben sich ein bisschen mehr unter Kontrolle. Das ist auch etwas, was die Vampire sehr stolz macht. Also die denken so, ja, Menschen, die sind alle so wie kleine Kinder, die keine Impulskontrolle haben und dann immer sofort ausrasten und ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben und jedem Urge ihres Körpers irgendwie nachgehen müssen. Und wir Vampire, wir sind ja so viel besser. Ich meine, ja, jetzt haben wir es natürlich gerade ein bisschen schwer, weil jetzt kommen weniger Touristen hierher und ich habe jetzt auch schon seit einem Monat nicht mehr getrunken, aber ich werde jetzt ganz bestimmt nicht eine Schulklasse leer trinken oder sowas, also weil ich habe mich ja unter Kontrolle. Ich bin ja ein sophisticated Vampir. Also die Vampire sehen sich ja alle immer so ein bisschen besser als die Menschen. Auch Lukas denkt von sich selbst als eine vernunftbegabte Bestie. Also er denkt so, ja, in mir drin ist halt dieses Monster und das will trinken. Das Einzige, was halt das Ganze noch irgendwie zurückhält, ist, dass ich halt irgendwie noch da bin und ein bisschen von meiner Menschlichkeit behalten habe und rein logisch denken kann und weiß, dass es jetzt vielleicht keine so gute Idee ist, um 10 Uhr abends am Stephansplatz im Sommer, wenn da noch ganz viele Touristen durch die Innenstadt von Wien schlendern, auf einmal einen Mozartverkäufer zu massakrieren oder so. Das ist ihm schon bewusst, dass das, also er hätte vielleicht übel Lust drauf, aber er hält sich zurück, weil er eben weiß, okay, das wäre jetzt keine gute Idee. Also die sind alle irgendwie schon noch zu gewissen logischen Schlüssen begabt. Wobei, und das ist eben auch das Problem, was in den Büchern jetzt eben so schwelt, durch die Pandemie und durch die Ausgangsbeschränkungen, die vor allem nachts herrschen, haben die Vampire jetzt halt langsam echt alle einen ziemlich großen Durst. Und das macht sie mit der Zeit nicht mehr so leicht zu kontrollieren. Also sie haben dann selber Probleme, sich zu kontrollieren und irgendwann übernimmt dann eben das Monster, übernimmt die Bestie, die in ihnen schlummert. Und ja, also ich habe so das Gefühl, bei Lissi ist es nicht ganz so schlimm. Da ist es halt eher so, ja, du bist jung, du kennst dich nicht aus, dann kann sowas schon mal passieren. Das ist durchaus bei Blattgasteien auch der Fall. Allerdings, also jungen Vampiren wird da generell immer so ein bisschen Slack gecuttet. Also da wird immer so ein bisschen gesagt, ja, du warst ja jung, du wusstest nicht, was du tust und keine Ahnung. Aber ich glaube, also gerade bei Blattgasteien eben auch, weil die im Verborgenen bleiben möchten, ist es dann relativ schnell so, dass dir entweder jemand kommt und hilft dir, ein älterer Vampir und kommt und hilft dir. So ist es Lukas gegangen. Und Lukas war dann eben auch dieser etwas ältere Vampir für Wilhelm, der ihm dann irgendwie so geholfen hat. Aber du bist dann schon allein durch die Gesellschaft der Vampire halt irgendwie ein bisschen dazu gezwungen, dich unter Kontrolle zu halten und nicht irgendwie, ja, den nächsten Opernball komplett in ein Blutbad zu verwandeln. Also, wäre blöd, ne? Also, würde sehr viel Aufmerksamkeit auf die Vampire lenken und das wollen sie ja eben gerade nicht. Und bei Lissi haben die Vampire, also da ist die Vampirgesellschaft halt eher so gemacht, naja, also wenn jemand jemanden tötet, naja, das ist dann dem sein eigenes Problem. Aber wir wollen bitte jetzt mit den Menschen zusammenleben in der Öffentlichkeit und deswegen müssen wir uns alle ein bisschen zusammenreißen. Also bitte seid vorsichtig. Die fangen dann auch an, so ein großes Blutspender-Ding aufzureißen und keine Ahnung, so eben, dass man eben zeigt, ja, okay, schaut, ihr Menschen, wir tun euch nichts, wenn ihr uns ein bisschen entgegenkommt und so, dann wird euch ja schon allen nichts passieren und alles Mögliche. Also da sind die Vampire halt eher, ja, Morde sind scheiße, aber wenn die meisten Vampire sind dann halt auch so schlau genug, wenn sie jetzt jemanden aus Versehen oder mit voller Absicht getötet haben beim Trinken, dass sie das Ganze dann so aussehen lassen wie ein Selbstmord, ein Unfall, keine Ahnung. Die bauen dann einen Autounfall. Ihnen persönlich passiert nichts, aber die setzen dann einfach die Leiche da rein und dann sieht es eben so aus, als wäre die Person bei dem Autounfall gestorben oder sonst irgendwas. Oder verschanden die Leiche dann bis zur Unkenntlichkeit, dass man eben die Bissspuren nicht mehr sieht. Also Das kommt auch durchaus bei Bloodgastein vor. Die Vampire sind ja alle schlau und die wissen schon, was man machen muss, damit eben bestimmte Sachen nicht so auffällig sind. Weil natürlich, wenn sich sowas häuft, würde die Polizei dann auch irgendwann mal sagen, hey, Moment mal, jetzt hatten wir einige Leichen mit Bissspuren am Hals, das ist schon ein bisschen komisch, ein bisschen creepy. Sollten wir uns vielleicht mal genauer anschauen. Ja, also das ist definitiv, kommt in beiden Büchern durchaus vor. Allerdings, also die Gründe, warum sie sich eben zurückhalten, sind durchaus andere. Also ja. Gut, jetzt habe ich euch eine wirklich, wirklich lange Folge zum Thema. Eine Sache habe ich noch und die erzähle ich euch dann im nächsten Segment und dann verabschiede ich mich euch auch für heute von euch. Okay, das letzte Ding, was ich noch sagen wollte, warum sind Vampire? Das ist ein interessantes Thema, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich ein zentraler Plotpoint in vielen Vampirgeschichten ist. Allerdings bei Vampire the Masquerade, ich habe euch ja schon öfter von dem Rollenspiel erzählt, in dem ich ja auch irgendwie gerne mal spiele, in dem ich gerne unterwegs bin, dass da, also da geht man eben von der Legende des Kain aus, der seinen Bruder getötet hat und dadurch ist dann quasi der Kain ist dann zum Vampir geworden, weil er so böse war. Das war dann irgendwie so der Zorn Gottes und der hat ihn dann eben zu dieser Kreatur verdammt, die im Dunkeln leben muss und so. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade richtig erzählt. Jedenfalls, deswegen nennt man eben auch dieses Vampir, nennt man das Kainsmal. Also und da kann man eben auf eine Person zurückführen. Die war der erste Vampir und die hat dann eben die weiteren ihre Kinder eben erschaffen. Und vor allem bei Vampire wird eben das Blut auch immer dünner. Und die neueren Generationen, die nennt man dann Thin Bloods und die können halt teilweise auch in der Sonne raus. Die sind nicht so stark wie Vampire, aber sie, also sie haben halt schon irgendwie genauso wie Vampire, die werden halt irgendwie so ein bisschen von der ganzen Vampirgesellschaft so als Outcasts angesehen. So mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ihr seid keine richtigen Vampire. Ja, also das ist dann, glaube ich, so, und weil da wird es wirklich nach Generationen, also je älter die also je niedriger deine Zahl hast, die du bei Generationen stehen hast, desto höher sind deine Fähigkeiten, desto stärker bist du als Vampir. Und ja, ab Generation 14 wird es dann schon ein bisschen, ja, blöd. Also für dich als Vampir oder als Thin Blood. Und ich habe so das Gefühl. Zum Beispiel bei True Blood wird uns nicht erklärt. Also da gibt es dann halt vielleicht schon mal irgendwie einen Vampir, der, zum Beispiel der Russell Etchington, der sagt dann so, ja, ich habe Jesus kennengelernt, er war ein langweiliger Hippie. Also der ist schon verdammt lange da und der hat schon alles Mögliche gesehen und ja, also, aber so richtig so bis zum Anfang zurückverfolgt, sieht man irgendwie nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe es vor ein paar Monaten, habe ich mir es angeschaut. Da habe ich dann The Vampire Diaries geguckt und da gibt es dann ja diese Geschichte mit dieser Amara. Und also es ist dann basically bloß wieder die Elena und der Stefan, die irgendwie Das sind dann irgendwelche Doppelgänger von ihnen, die eben vor vielen Tausenden von Jahren schon gelebt haben und er hat sie dann betrogen und keine Ahnung. Und eine von denen war dann, also die Betrogene war eine Hexe und hat die beiden dann verflucht. Und dadurch sind dann irgendwie Vampire entstanden. Und also ich fand das irgendwie, das war bei Vampire Diaries, ist irgendwie so, es ist eine ganz schöne Idee, wenn man quasi so hat, ja, das sind so diese beiden durch das Schicksal verbundenen Leute und egal was sie machen, sie sind dazu verdammt, dass sie in jedem Leben wieder aneinander geraten und dann sind dann natürlich diese großen Gefühle, aber gleichzeitig halt auch immer dieses große Drama. Ja. Also, aber wie gesagt, es kann gerade auch sein, dass ich das komplett falsch wieder zusammenkriege. Aber ich glaube, da bei Vampire Diaries eben schon immer auch so viel mit Hexen vorkommt, dass es halt irgendwie eine magische Entscheidung von irgendwem war, dass die jetzt quasi einen Fluch ausspricht und das macht dich dann zum Vampir oder so. Und dadurch sind die ersten Vampire entstanden. Also, so ganz geklärt habe ich das Gefühl, ist es aber in wirklich vielen, zum Beispiel auch bei Dracula, woher das jetzt kommt, wissen wir nicht. Wir wissen einfach bloß, der wohnt da in seinem Schloss und so und keine Ahnung. Aber woher der kommt, wissen wir nicht. So ganz so erklärt. Ich fand es jetzt, ich habe neulich Midnight Mass geschaut, auch vor, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Großartige Serie, schaut sie euch an, die ist auf Netflix, wenn ihr Netflix habt. Und da ist quasi das ganze Ding, wir reden immer von Engeln, also, aber in Wirklichkeit, also der Priester von dieser Insel, der geht dann eben auf Reise ins Heilige Land und also eben, um da irgendwie eine Studienreise zu machen, so als Priester, also ist er auch irgendwie so Gelehrter und er ist Theologe und so und möchte halt so ein bisschen vor Ort sich das alles anschauen und der landet dann in der Wüste und weil er eben schon älter ist und verwirrt und dann wandert er halt irgendwie raus aus der Stadt und landet in der Wüste, wie das halt immer so ist und dann kommt ein Sandsturm und er versteckt sich in einer Höhle vor diesem Sandsturm, aber in dieser Höhle ist er halt nicht allein. Und er glaubt dann, es ist ein Engel, weil diese Kreatur hat Flügel und die verwandelt ihn dann aber zum Vampir. Also die Kreatur selbst ist ein Vampir und die verwandelt ihn dann auch zum Vampir. Und er bringt es dann quasi zurück auf die Insel und verwandelt auch alle anderen dort in Vampire. Jetzt habe ich euch einen Mega-Spoiler für die Serie gemacht, aber tut mir leid. Also da ist dann irgendwie, aber da ist auch nicht geklärt, wer hat den dahingestellt? Also hat Gott den erschaffen? Hat der, also sind alle Engel Gottes vielleicht jetzt irgendwie solche, sind die in Wirklichkeit Vampire oder sowas? Es wird nicht geklärt. Ich habe auch das Gefühl, das Vampir-Genre funktioniert ganz gut, ohne dass solche Sachen geklärt werden, weil in gewisser Weise haben Vampire auch immer so ein bisschen eine Horrorlastigkeit. Es geht immer so ein bisschen ins Gruselige, ins Dunkle hinein und auch immer ein bisschen Gore und so ist auch immer ein bisschen dabei. Also ich würde sagen, es hat schon auch irgendwie so seine Daseinsberechtigung im Horrorgenre, könnte man jetzt sagen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass beim Horror ganz gerne, es muss nicht die große Erklärung kommen, warum es da jetzt spukt oder warum es jetzt dieses Monster gibt. Der Fakt ist, es gibt dieses Monster und das, weil ich meine, es heißt ja auch immer diese unerklärlichen Phänomene, also wenn wir jetzt irgendwie von Geistersichtungen oder sowas reden, also jetzt nicht in Filmen oder so, sondern in unserer echten Welt. Es gibt ja manche Sachen, wo man einfach dann sagt, ja, okay, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit, das kann man noch nicht erklären. Und da wird dann oft immer gesagt, ja, das ist vielleicht Einbildung oder sonst irgendwas, aber es gibt ja durchaus Menschen, die dann daran glauben. Und das wird dann immer als unerklärlich eben deklariert und ich glaube, das macht es eben dann auch aus, wenn das Ganze so unerklärlich ist. Warum ist das jetzt so? Und ja, eben, Lissy stellt sich die Frage gar nicht, wer war der erste Vampir und woher ist der gekommen, sondern ist dann halt eher so, also sie ist dann so total überrascht, als sie dann von allen möglichen berühmten Persönlichkeiten, die sie aus dem Geschichtsunterricht hört, dass das anscheinend Vampire waren. Und bei Bloodgastein ist es durchaus so, dass man hätte schon vielleicht die Muße und die Zeit, sich mal darüber Gedanken zu machen, aber so rein wissenschaftlich erklären, also man könnte natürlich irgendwie sagen, ja, vielleicht ist das Evolution, also da gibt es durchaus Vampire, die sagen, ja, irgendwie, die sagen, die Menschen fühlen sich so unfertig an. Die sind irgendwie so, ja, ist ja eh eine ganz nette Idee, aber irgendwie ist die Vampir drauf, ist die Vampir, ist die Natur draufgekommen. Wir haben beim Menschen nicht wirklich jetzt uns komplett verausgabt. Das hätten wir noch besser machen können. Lass uns mal einen Vampir machen und dann, ja, ist das halt zufälligerweise auch der natürliche Feind des Menschen. Also, ich meine, Da hat man dann ja quasi auch so die Theorie davon, dass eben Population Control stattfindet, dadurch, dass eben jedes Tier also mit der Nahrungskette, ne, also dass du halt jedes Tier hast, das irgendwie so seinen kosmischen Gegenspieler hat und so, der ihm dann quasi, der ihn auffrisst. Also ich meine, und das tut dann eben in dieser Region dann eben quasi die Population von den Viechern halt irgendwie unter Kontrolle halten. Und da könnte man dann eben sagen, ja, die Vampire sind dann quasi evolutionsmäßig aus dem Menschen hervorgegangen vor ein paar tausend Jahren oder vor ein paar Millionen Jahren. Und um die Menschheitspopulation quasi auf einem gewissen Level zu halten, weil die haben es irgendwie innerhalb von kürzester Zeit geschafft, dass sie keine natürlichen Feinde mehr haben. Und deswegen vermehren sie sich jetzt unkontrolliert und deswegen hat die Natur eingegriffen oder Gott hat eingegriffen, wer weiß. Also, diese Erklärung ist eher so, vielleicht brauchen das manche Vampire, um sich ihre Existenz zu erklären, aber das ist keine anerkannte Theorie. Also, die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und ich finde, die Geschichte funktioniert trotzdem. Weil am Ende vom Tag gehen wir dann von der globalen Sache dann immer auf die individuelle Ebene und schauen uns dann an, ja, aber wie kommt jetzt diese Person damit klar, dass sie ein Vampir ist? Wie kommt jetzt diese Person damit klar, dass ihr Freund ein Vampir ist? Wie kommt diese Person damit klar, dass ihr Ehemann von einem Vampir getötet wurde? Also da ergeben sich dann eben individuelle Geschichten und dann wird es dieser Person, die dann vielleicht auch damit hadert, ein Vampir zu sein, keinen Trost spenden, wenn sie dann weiß, woher dieses Vampirsein überhaupt kommt. Woher kommen Vampire? Wohin gehen Vampire? Das ist dann eher so, weil ich denke halt auch so, wie kam es dazu, dass die Menschen, dass der Mensch entstanden ist und so. Und wir haben dann natürlich unsere Theorien, dass wir vom Affen abstammen und keine Ahnung. Aber meine persönlichen Probleme löst das halt nicht. Also vielleicht habe ich auch so das Gefühl, dass ich sowas Besonderes bin und meine persönlichen Probleme löst es nicht. Ich weiß, ich bin ein sehr kleines Staubkörnchen in einem unglaublich großen Universum. Das löst meine Probleme aber trotzdem nicht. Also diese großen Erklärungen aus der Wissenschaft oder auch aus der Religion habe ich immer so das Gefühl, helfen jetzt mir persönlich und auch vielen anderen Leuten mit unseren individuellen Problemen nicht wirklich weiter. Ja, und damit möchte ich jetzt auch diese Folge abschließen. Wir müssen nicht ganz genau wissen, warum sind Vampire, woher kommen sie, wie sind sie entstanden, um das Genre zu genießen. Es funktioniert nämlich auch ohne, habe ich das Gefühl. Und ich finde auch irgendwie, es nimmt dem Ding ein bisschen den Zauber, wenn du eine Erklärung hast und die Erklärung ist einfach Blödsinn. Da denkst du so, das ist aber blöd. Also, denke ich so, ja, das mit Kain und Abel, da denke ich so, ja, okay, ich kann mir jetzt natürlich im Rahmen dieses Rollenspiels vorstellen, dass das echte Personen waren, aber an sich ist das eine Geschichte aus der Bibel und wir wissen nicht, ob die wirklich existiert haben, diese Leute. Also ist immer so ein bisschen, ja, also ist für mich nicht weiter, also für mich ist, um das Genre zu genießen, nicht weiter von großem Ermessen, ob es Vampire wirklich gibt. Nein, also das meinte ich jetzt nicht, woher sie kommen und wie sie entstanden sind. Also das ist für mich nicht weiter von Belang. Und es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und tut mir leid, wenn dieser Podcast ein bisschen rambly war. Ich bin immer noch am Steuerrecht lernen und da ist jetzt gerade ein Großteil meiner Konzentration geht darauf drauf. Ich hoffe, bei den nächsten Podcasts bin ich dann wieder ein bisschen klarer und rede nicht so viel um den heißen Brei herum. Aber ich bin deine Vampir-BFF und du hörst mir so gerne zu, weil du das so gerne hast, dass ich dir Sprachnachrichten schicke. Und dafür wollte ich mich auch mal bedanken fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut!